Einen wunderschönen guten Morgen auch unseren Zuhörern am Internet und über Trema, wenn ihr das jetzt hört. Es gibt heute eine wunderbare Botschaft und es geht um Finanzen. Und ja, es geht nicht nur um Finanzen, es geht auch um Mut und um Schlauheit und ach, vieles mehr, was, wo man denkt, das hat doch gar nicht alles mit Geld zu tun. Und trotzdem ist es eine Botschaft, die sich um Geld und mehr handelt. Die Botschaft ist so aufgebaut, dass du in einem Kapitel liest und dann kommt eine Überschrift vom nächsten Kapitel. Das macht es ein bisschen spannend, ich sage gleich die Bibelstelle. Und dann denkst du, in dem ersten Kapitel ist Schluss, aber es gab ja in der ersten Fassung keine Kapitel und keine Verse. Die Bibel ist durchgehend geschrieben worden. Das haben wir erst später gemacht, dass sie sortiert werden. Und da haben sie, genau dazwischen haben sie einen Bruch gemacht und eine neue Überschrift. Und der erste Vers von dieser neuen Überschrift, der gehört aber noch zu dem alten dazu. Und wenn du die nämlich nicht liest, dann verstehst du das nicht. Wenn du die aber mit einbeziehst, dann sagst du, ach ja, jetzt ist mir das völlig klar. So, jetzt fangen wir mal ganz langsam an. Ich lese euch den Vers vor, den die Conny uns letzten Sonntag schon, oder die Verse, die die Conny schon uns vorgelesen hat. Es geht um das Gleichnis vom ungetreuen Verwalter, der ungetreue Verwalter. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreute ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören, sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeiten taug ich nicht. Und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den ersten. 100 Fass Olivenöl, antwortete er. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und stattdessen schreibe 50. Dann fragte er den nächsten. Und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreibe stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Da müssen wir erstmal was unterscheiden, aber in Vers 8. Das heißt vorher der Herr und der Verwalter. Und das ist der menschliche Herr und der menschliche Verwalter. Und in Vers 8 heißt es, da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter. Das ist nicht der Boss, sondern das ist Jesus. Und da hat es bei mir mal aufgehalten. Warum lobt der Herr, unser Herr Jesus, den ungetreuen Verwalter? Okay? Und da hört nämlich das Kapitel auf. Und wenn du jetzt den nächsten Vers nicht weiterliest, dann kommst du da nicht hin, worum es eigentlich geht. Und deshalb trügt die Überschrift. Aber das ist das Spannende, was wir nachher uns anschauen werden. Im Orient damals gab es keine Buchführung. Vielleicht gab es Aufzeichnungen, aber so die Buchführung, wie wir sie heute haben. Und es gab auch keine geregelte Kontrolle. Man war auf Vertrauen angewiesen, Handschlag, so wie die Pferdehändler heute noch. Das ist etwas, was ich auch immer wieder, wenn ich irgendwo auftrete, ja, kannst du mir das schriftlich geben? Ich sage, normal, ich mache es schon, aber wenn ich einen Handschlag gebe, dann halte ich mich auch dran und dann stehe ich auch zu meinem Wort. Das ist so das, das ist christliche Lebensart, finde ich. Und wir waren aber jetzt auf das Vertrauen von diesem Verwalter gekommen und er wird jetzt verdächtigt. Und wenn wir dies verdächtigen, wenn wir das Wort verdächtigen ins Griechische übersetzen, dann ist das Hauptwort da drin, was euch sehr bekannt vorkommen wird. Diabolos. Das ist in Verdächtigen drin. Der Teufel verdächtigt dich. Okay? Verstehst du? Der will uns ja runterziehen. Der Teufel will ja immer. Und deshalb ist das Wort da drin und das kommt von ihm. So, Die Anklage für den Mann könnte stimmen, ist aber noch nicht bewiesen. Er verdächtigt ihn ja nur. Aber es heißt wohl doch schon, dass die Anklage kippen wird, denn der Verwalter sagt, der hat schon recht. Und die Anklage ist die, dass der Besitz von dem Herrn, der muss sehr reich gewesen sein, verschleudert worden ist. Und beim Verschleudern und Durchbringen, da fällt uns gleich eine andere Geschichte aus dem Lukas wieder ein, der verlorene Sohn hat das Vermögen auch durchgebracht, sein eigenes. Gell? Der hat es vom Vater bekommen und hat es durchgebracht. Und das ist hier auch so, das schwingt auch so ein bisschen mit. Und dann kommt die Wucht des psychologischen Gesetzes, sage ich mal, in Gang. Der Angeklagte muss vor seinem Chef erscheinen. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht die Reihenfolge los und die Sache wird ernst. Und dieser sagt zu ihm, was höre ich von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst nicht mehr Verwalter sein. Aha, also er droht ihm, deine Verwaltung, die ist bald dahin. Und die Sache ist längst entschieden. Er verliert seinen Posten, das weiß er. Und er soll abrechnen über seine Tätigkeit und er hat alles, was er jetzt noch in Händen hat, Urkunden, Rechnungen und Schuldscheine, das ist natürlich da gewesen, aber eine eigentliche Buchführung hat es nicht gegeben. Schlüssel zum Beispiel und all das, das muss er jetzt dem Herrn geben und bis zu dieser Zeit sagt er sich eins. In dieser Krise seines Lebens überlegt der Verwalter etwas ganz klar und sagt, da sagte der Verwalter zu sich selbst. Das ist jetzt das, was soll ich tun? Er fragt sich, was er in dieser Situation tun soll, selbst. Und die charakteristische Klugheit und die Entschlossenheit zum Handeln, die ist es jetzt, die aus dem Verwalter spricht. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir betrachten müssen. Für den Verwalter ist der Entschluss seines Herrn nicht mehr umzustimmen. Der ist fix. Und mein Herr nimmt mir die Verwaltung, heißt es. Und er schätzt selbst, sich selbst kühl und nüchtern ein. Es heißt hier, dass er für schwere Arbeiten nicht zu gebrauchen ist und für Betteln fehlt ihm der Mut, da schämt er sich. Und in einer anderen Fassung heißt es, Graben ist nicht mein Ding. Und da denkt man auch an ungelernte Bauarbeiter, das ist alles Schwerstarbeit, was die machen mussten. Und er ist nun mal Manager und wie heißen diese White Cower People, gell? Die mit dem weißen Kragen und Schlips. Die sind natürlich auch nicht unbedingt geeignet, dass sie dann an der Straße sitzen und betteln. Mir fällt aus Hamburg eine Geschichte ein. Ich hatte einige Mandanten entweder am Winterhuder Marktplatz. Das war so eine gediegene Ecke. Da waren so, wie heißt es in Madrid, heißt es Pueblo en el Pueblo, also Dorf im Dorf heißt es. Und das ist in Hamburg auch, da gibt es Stadtteile. Da habe ich einen Autohändler gehabt, der hat gesagt, ich bin ganz fertig, ich ziehe um. Ich ziehe von da nach da, von Eppendorf nach Winterhude. Aber sagt er, ich bin Eppendorfer, da habe ich meine ganzen Freunde. Ich sage, hör mal, das sind 2 Kilometer. Ja, sagt er, ich bin da raus. Wenn ich da nicht mehr bin, bin ich da raus. Und so müsst ihr diese Geschichte jetzt sehen. In diesem Winterhuder Marktplatz ist ein Anwalt, der hat eine große Kanzlei da gehabt. Und ich habe Mandanten da, bin da auch unterwegs. Und dann kommt der zu mir, dieser Rechtsanwalt, und sagt, hast du mal eine Zigarette für mich? Völlig abgerissene Kleidung. Und dann habe ich mit den Geschäftsleuten da gesprochen. Ja, die Kanzlei ist pleite gegangen und der saust jetzt hier rum und bettelt jeden an, ob sie was zu essen haben für ihn oder eine Zigarette. Ja, gell? Dazu gehört auch Mut, aber man sieht, wie schnell das auch gehen kann. Was er getan hat, was er gemacht hat oder was er nicht gemacht hat, ist ja hier nicht die Frage. Will ich auch gar nicht wissen. Und jetzt gehen wir mal zurück zu dem Verwalter. Da kommt ein wichtiger Satz. Jetzt kommt ihm ein Gedanke. Ich weiß, jetzt fällt es mir ein. Oder ich hab's, könnte man das auch übersetzen. Was das ist also so ein... Da geht ihm so eine Glühbirne auf. Die Maßnahme, die er jetzt hat, soll sicherstellen, dass er in die Häuser aufgenommen wird. Und auf die Häuser kommen wir auch. Das, ich sag mal so die ganzen Punkte, die wir nachher nochmal zusammenfädeln. Die Häuser, in denen er aufgenommen werden soll, wenn er seine Verwalterstelle verliert. Das ist das. Und damit meint er die Häuser der Schuldner. Okay. Er hat jetzt die Idee und ruft die einzelnen Schuldner seines Herrn zu sich. Er war ja Prokurist und Manager und hatte alle Vollmacht. Die hat er ja noch, er ist ja noch nicht weg. Und jetzt kommen die Schuldner nacheinander an und der erste, der hat also 40 Fass Öl. 40 Fass Öl. Ich will euch jetzt nicht mit denen, ich habe das mal nachgerechnet, wohin das geht. Ich mache mal einfach das Fazit. Es sind 4000 Liter Öl, wenn man die damaligen Mengen betrachtet. Und das Ganze ist eine Summe von 1000 Denar. Also das ist schon echtes Geld, was da bewegt worden ist. Und davon erlässt er dem Schuldner die Hälfte. 500 Denar, ist eine Menge. Okay. Der zweite kommt. Und da sagt er, wie viel hast du noch zu zahlen an meinen Herrn? Und er sagt, ja, ich habe hier 100 Kor Weizen. Und wenn man die neue Genfer nimmt, da steht Sack. Das ist falsch, ein Kor ist nicht ein Sack. Ein Kor ist viel mehr. Ein Kor ist viel mehr und wenn wir dahin kommen, dann haben wir, wenn wir diese Menge rechnen, 2500 Denar. Und er erlässt ihm 20%. Das sind 500 Denar. Genau wie dem anderen. Er erlässt ihm die gleiche Summe. Nur der hat viel mehr zu schulden. Und das will ich euch nicht weiter mit Zahlen langweilen, aber man muss sich hier wirklich sagen, wir sind in der Oberschicht von Galiläa. Wir sind bei den reichen Leuten, sowohl bei den Schuldnern als auch bei dem Herrn und dem Verwalter. Warum die so hohe Schulden haben aufkommen lassen, kann natürlich zwei Gründe haben. Einmal, dass die viel, viel mehr umgesetzt haben und dass das der augenblickliche Stand des Konkurrenz ist, sage ich mal, oder dass der wirklich schludrig gearbeitet hat, der Verwalter, und hat nicht darauf geachtet, dass die auch mal die Denar rüberwachsen lassen. Nicht? Das ist natürlich auch wieder eine Sache. Beides ist offen, steht nicht im Wort. Was hat jetzt der Verwalter damit erreicht? Er hat die Schuldner seines bisherigen Herrn zur Dankbarkeit verpflichtet. Kann man sich auch fragen, was hätte ich gemacht? Hätte ich das angenommen? Die kennen vielleicht den Herrn gar nicht. Die haben immer mit dem Verwalter nur gesprochen. Und am Ende befinden wir uns hier in der Welt und die Welt sind nur Dollarzeichen. Und ich sage, boah, wenn ich das spare, komm, ich unterschreibe. Und dann sagt er zu dem, der Verwalter sagt dann zu dem, nimm den alten Schuldschein, nimm ihn hin, gib mir den neuen. Okay? Er zwingt ihn sozusagen, dies nimm, das ist ein Befehl. Warum bringt Jesus jetzt dieses Gleichnis, und zwar nicht einer Masse zu Gehör, er bringt es seinen Jüngern zu Gehör, den Zwölfen. Und er will ihnen damit etwas sagen. Und da kommen wir im Fazit drauf. Jesus will ihnen da etwas, er will etwas aussagen. Und dann kommt eben dieser Satz in Vers 8, und der Herr, nämlich Jesus, lobt den untreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Das ist das, was Jesus sucht. Er sucht Klugheit. Und gerade nicht, wie heißt das im Osten, Religion ist das Opium, gell? Das ist so, glaube ich, irgendwo im Kommunismus mal so. Da haben sie überlegt, wenn wir ihnen ein bisschen was, sie haben eine Religion gesucht, dann haben sie gesagt, nee, die können wir nicht nehmen, die dürfen, bei denen dürfen wir nichts trinken und nehmen wir mal die. Und dann so bei den Orthodoxen, da geht dann immer noch die Gläser hoch. Und so hat man einfach dann eine Religion vom Staat ausgesucht. Aber da will ich gar nicht drauf kommen. Aber sehen wir uns diesen Kommentar doch mal genauer an. Der untreue Verwalter ist die Gleichnisfigur. Und damit müssen wir auf den springenden Punkt hier achten. Der springende Punkt ist eben die Klugheit dieses Verwalters, die Jesus lobt. Nämlich nicht wegen seiner Untreue, wegen seiner Raffinesse und wegen des Betrugs, was er macht. Deswegen lobt Jesus ihn nicht, sondern wegen der Klugheit und seines Entschlusses zu sagen, ich weiß, was ich tue. Wie viele Leute gibt es, die in Situationen gefangen sind und hin und her wie so ein Tennisball und nie einen Entschluss fassen können? Und dieser fasst einen Entschluss, der zwar falsch ist, aus christlicher Sicht, aus weltlicher Sicht, vielleicht
würden die Leute sagen, ganz clever, was der da gemacht hat.
Aber Jesus lobt ihn, weil er wirklich gesagt hat, das ist ein Entschluss, die Klugheit, die er an den Tag gelegt hat. Und wenn wir jetzt nochmal an die Untreue und die Raffiniertheit denken, dann ist es nicht das, was Jesus lobt. Ich wiederhole es nochmal. Da bleibt dieser Verwalter ein abschreckendes Beispiel. Aber selbst diese abschreckende Figur wird zum Lehrmeister durch die Klugheit. In diese Beziehung fügt Jesus noch dazu, die Kinder der Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Nochmal. Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Das stimmt. Das stimmt. Da komme ich nachher noch zu. Wir haben in christlichen Kreisen gibt es vielfach Unnüchternheit und Abseitigkeit, Schwärmereien und unausgesprochene Dummheit manchmal, die von Christen begangen werden. Und dann im Verhältnis zur Welt lassen die Kinder dieser Welt nichts zu Schulden kommen. Sie wären sonst längst ausgestorben. Wenn die Kinder der Welt so arbeiten würden, wie wir als Christen manchmal, ich spreche von der Christenheit allgemein, deshalb machen wir ja den Finanzkurs, damit wir die Fallen lernen, damit wir konsequent sind, nicht tolerant. Jesus war nicht tolerant, er war konsequent. Er hat gesagt, bis dahin nicht weiter. Das macht er auch hier. Aber die Welt, wenn die Weltkinder so handeln würden, dann wären sie schon längst ausgestorben. Da hätten sie nämlich nichts mehr, wenn sie diese christlichen Dinge umsetzen würden. Jesus begrenzt die Klugheit auf den Umgang mit ihresgleichen. Das heißt, innerweltlich, die Kinder dieser Welt, wörtlich, die Söhne des Äons, das sind die der jetzigen Weltzeit, sind alle, die nicht an Jesus glauben. Und in diesem Kreis hat der Verwalter diese Entscheidung getroffen. Das müssen wir ganz klar sehen. Aber er hat eine Entscheidung getroffen und das findet Jesus gut. Für manche mag das schockierend wirken, aber Jesus will tatsächlich, dass wir von den Ungläubigen, ja sogar von den Betrügern lernen. Und deshalb macht er das im kleinen Kreis. Und da habe ich auch lange dran gearbeitet, bis ich das begriffen habe. Und es heißt an anderer Stelle, seid klug wie die Schlange. Und die Schlange ist ein Abbild des Teufels. Aber wir sollen so klug sein, wir sollen nicht die Schlange sein. Wir sollen nicht teuflisch, dämonisch handeln, sondern wir sollen die Klugheit, die die Schlange hat, benutzen, um auf Keen zu sein, heißt das in Hamburg, gell? Auf Zack zu sein. Dass wir uns nicht über den Tisch ziehen lassen, dass wir auch wissen, wo wir hingehen und wirklich unsere Sache im Auge haben. Und diese Klugheit will Jesus seinen Jüngern zeigen. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts, habe ich als letzten Vers gelesen. Und damit ist das Kapitel zu Ende. Und jetzt kommt der Vers 9, den ich euch vorlesen möchte. Ja, ich weiß, das ist harter Tobak. In Vers 9 heißt es, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, in dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werden. Boah, jetzt wird es noch mal heftig. Mammon ist ein Geist. Und zwar ein Geist des Vermögens, des Besitzes. Und dieser Geist will uns in eine Ecke ziehen, um das Vermögen weltlich, nämlich nach seiner Herrlichkeit zu benutzen. Wenn wir aber aufpassen und unser Vermögen in Gottes Richtlinien hinein einsetzen, dann haben wir den Segen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich habe bei der Sparkasse habe ich eine Mastercard. Eine Prepaid Mastercard, sage ich mal. Ich kann da einzahlen. Und was da drauf ist, kann ich verwenden. Ich habe nicht die Möglichkeit, die gibt es aber auch, dass man eine Kreditkarte, heißt sie, und das ist im Grunde eine unechte Kreditkarte. Weil das, was du ausgibst in dem Monat, wird im nächsten Monat abgebucht und dann ist es wieder bezahlt.
Eine Kreditkarte habe ich auch. Eine Goldkreditkarte. Da schreiben Sie mich jeden Monat an.
Erstmal, warum habe ich sie? Du kannst gewisse Sachen nicht einkaufen. Du, entweder geht es nicht mit Rechnung oder die wollen Vorkasse, was ich gar nicht mache. Wenn ich eine Kreditkarte habe, hast du eine gewisse Sicherheit, an das Geld wieder ranzukommen. Gell?
Also habe ich mir die Kreditkarte besorgt und das ist eine echte Kreditkarte.
Jetzt habe ich so Beträge, also ich kaufe darüber kein Auto oder irgendwas, sondern ich habe so Beträge 150, 120, 100 Euro im Monat da drauf.
Dann schreiben die mich jedes Mal an, Sie brauchen ja nur 30 Euro zu zahlen. Das ist doch eine Kreditkarte. Dann sind 120 Euro Darlehen. Und da fängt es an. Da ist der Mammon. Was passiert dann? Die 120 Euro muss ich mit 21% verzinsen. Puff, da haut der Geist des Mammuts voll rein.
Und die unechte Kreditkarte, die ist im nächsten Monat wieder ausgeglichen. Null. Versteht ihr?
Da ist der Unterschied zwischen dem, was wir vom Geld her benutzen. Es gibt in der Bibel einen Spruch, den die Welt immer falsch ausspricht. Das Geld ist die Wurzel allen Übels, sagen die Leute. Steht in der Bibel. Ich sage, dann schau doch mal rein, das steht nicht in der Bibel. Doch, das steht in der Bibel. Ich sag dir, was in der Bibel steht.
Die Macht des Geldes oder die Gier nach dem Geld ist die Wurzel allen Übels.
Mein. Und Mammon, das ist der Mammon. Immer mehr. Mehr Aktien, mehr Gewinn. Mehr. Gell?
Und da kommen die Leute. Der reiche Kornbauer, gell? Heute Nacht bist du tot. Ich baue noch eine größere Scheune.
Da ist das wieder drin. Da ist der Geist des Mammons drin. Der sagt nicht, oh, es soll mir gut gehen, sagt der reiche Kornbauer. Und ich baue noch eine größere Scheune, damit ich noch mehr lagern kann. Und was sagt Gott zu ihm? Du Narr, heute Nacht wirst du sterben. Wusch. Gell? Das ist auch ein Gleichnis zwar, aber das ist auch, da geht es auch um Mammon. Mehr. Und wenn wir da den verfallen, wir sollen unser Geld einsetzen und sollen es verwenden. Wir sollen Verwalter sein für unseren Herrn. Nicht für den Herrn, der das Korn und das Öl verkauft, sondern für unseren Herrn, nämlich Sohn Gottes. Und wenn wir das Geld für den verwalten, dann haben wir den Segen. Dann haben wir nämlich ich will das nochmal anders ausdrücken. Wir haben in Markus 6, 24, da ist es ein vergötztes Vermögen. Wenn wir Vermögen haben, woran wir kleben. Der reiche Jüngling wird gefragt, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Und dann sagt Jesus zu ihm, um ihn zu testen, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und dann hast du die Chance. Und da geht der Jüngling betrübt von dann und er sagt, ich bin sehr reich. Jesus hat ja gar nicht gewollt, dass es geht. Er wollte nur seine Herzenshaltung testen. Und das ist der Unterschied, wo wir mit dem Geld etwas machen. Wenn wir die Gier nach dem Geld haben, verfallen wir in den Mammon. Wenn wir aber das Geld einsetzen, um es arbeiten zu lassen, wir sollen es ja sogar schlau einsetzen. Und wenn wir uns dazu entscheiden, es einzusetzen, mit dieser Klugheit, wie der Verwalter es falsch eingesetzt hat, sollen wir es gerecht einsetzen. Und Gott gibt uns die Anweisung dazu. Da haben wir noch unseren Meister, der uns sogar noch Bescheid sagt. Der Verwalter hat bei seinem Herrn keinen Rat geholt. Er hat selbst entschieden. Aber wenn ich Geld einsetze, frage ich Gott. Und der sagt mir, lass es oder mach es. Und dann habe ich nicht die Möglichkeit, dass ich einmal unrechtmäßig erworbenes Vermögen habe. Das gibt es ja auch. Okay? Unrechtmäßig erworben. Jede Knack, der den Safe aufmacht. Okay? Das ist unrechtmäßig erworben. So. Aber es gibt auch etwas, wo ich mein Vermögen falsch, ungerecht verwalten kann. Also falsch einsetzen kann. Und das will Jesus hier uns ganz klar zeigen, dass das der zweite Punkt ist. Hier wird von dem Verwalter das Vermögen falsch eingesetzt.
Wenn wir jetzt diesen Vers 9 nochmal lesen, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werden.
Der Verwalter hat das Geld falsch eingesetzt, indem er seinem Herrn geklaut hat, um in die Häuser der Schuldner zu kommen, um Versorgung zu haben, um dort leben zu können, weil er keine schwere Arbeit machen kann und nicht betteln kann. Wenn wir unser Vermögen in Gottes Weise einsetzen, nach seinen Richtlinien, dann haben wir unsere ewige Hütte, dann haben wir unser ewiges Dasein mit ihm, dann haben wir ewiges Leben. Wir können also durch die Verwendung unseres Geldes, das wir klug einsetzen, das ewige Leben erhalten. Nicht bekommen, erhalten. Wir können es verlieren, wenn wir so wie der Verwalter arbeiten. Aber diese Klugheit, die wird uns auch vorgeschrieben von Jesus. Und da sollen wir uns Freunde machen. Freunde mit dem ungerechten Mammon, den wir nicht götzenmäßig einsetzen, sondern so verwenden, dass die Menschen etwas davon haben. Warum fahren die heute nach Italien? Warum haben wir 12.000 Euro dafür aufgewendet? 12.000 Euro kostet diese Reise für eine Woche. Gell? Die gehen durch unsere Kasse. Das ist Geld, was Gott mag. Das habe ich keinem Verwalter aus dem Kreuz geleiert. Verstehst du, das habe ich nicht fälschlich erworben. Das wäre ja Geldwäsche. Ne? Stell dir mal vor, ich hole das Geld da rein und bezahle es dann für die Leute. Nein, es muss offiziell richtig reinkommen und muss dann im Sinne Gottes verwendet werden. Das ist das Positive. Und da haben wir dann Freunde. Freunde in den ewigen Hütten, die der Verwalter bei seinen Schuldnern gesucht hat. Ich sehe fragende Gesichter, gell? Steht ihr den Unterschied da, worum es geht? Und die Aufnahme, die dem Verwalter versprochen worden ist, durch die Reduzierung der Schuld, das ist in die Häuser zu kommen. Und wir haben die ewige Behausung und das ist die, die uns zu Gott führt und die uns dort erhält. Ja. Jetzt erkennen wir den Sinn eigentlich von 16 Vers 9. Und wenn der nämlich, der ist da im zweiten Kapitel als erster Vers drauf, wenn man den nicht dazu liest, hat das Ganze kein Schluss, dann dreht man sich im Kreis und sagt, wozu ist es gut. Aber hier ist die Klugheit dazu da, dass wir ewiges Leben bekommen können. Und Jesus fordert die Verwendung, uns zur Verwendung des Vermögens auf, dass Gott daran Freude hat. Und damit machen wir uns Gott zum Freund. Und gibt es Besseres, als Gott zum Freund zu haben? Nein. Nochmal zwei Punkte zum Schluss. Die Klugheit, die Jesus meint, ist die geistliche Klugheit, die sich vor dem Gericht Gottes in Sicherheit bringt. Wenn wir geistliche Klugheit anlegen, haben wir im Gericht nichts zu befürchten, sondern wir werden natürlich gehört und können unsere Stellung vortragen. Und Jesus sagt dann, gut gemacht, du treuer, braver Knecht, komm zu meiner Feier. Das ist ja das, was er auch als Gleichnis einmal gesagt hat. Und das Zweite ist, richtige Anwendung des irdischen Besitzes. Im Unterschied zum treuen Verwalter sollen die Jünger mit ihrem Vermögen so umgehen, dass Gott Freude daran hat und dass er uns am Ende in seine Hütte, nämlich in sein Reich aufnimmt und wir das ewige Leben haben. Amen.